Liebe Gemeinde, Gott, dieses größte aller Rätsel, wie kann man ihn nur ergründen und erkennen und näher kommen? So wie wir normalerweise bei Rätseln und Geheimnissen vorgehen, also wir lernen, studieren, forschen, bilden uns, denken nach, grübeln, strengen den Verstand an, befragen die Experten, stimmen uns mit anderen ab und kommen so irgendwann zu Ergebnissen, die wir festhalten oder auch festlegen, so und nicht anders ist es. Schließlich sind wir intelligente Menschen und wenn wir die Werkzeuge unseres Verstandes richtig ansetzen, dann werden wir schon irgendwann die Dinge knacken. Ob das mit Gott auch so funktioniert oder funktionieren kann? Seit 1334 feiert die Kirche das Trinitatisfest und damit nicht ein Ereignis, wo Gott etwas getan hat, also seinen Sohn zur Welt kommen ließ oder er gekreuzigt wurde, auferstand, Pfingsten, Himmelfahrt, sondern wir feiern ein Dogma, das kirchliche Konzilien festgelegt haben im 4. und 5. Jahrhundert. Das Dogma, das heißt der verbindlich festgelegte Lehrsatz der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei und doch eins. Manche bezeichnen dies als die genialste christliche Denkleistung. Und vermutlich ist sie das auch. Aber ob der Himmel davon genauso beeindruckt ist wie die großen Theologen und die Christen der großen Kirchen? Man hat tatsächlich ganz viel nachgedacht und darum gerungen. Wer ist Gott? Und wer ist dann Jesus? Und wie ist das mit der Mutter von Jesus? Gehört die da auch rein oder nicht? Und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Welche Ansichten sind hier richtig? Und welche falsch? Was ist die richtige Lehre? Was ist der richtige Glaube? Und was sind Irrlehren? Christen und Bischöfe jüdischen Ursprungs, man sagte damals die Bischöfe aus der Beschneidung, die wurden übrigens von diesem Nachdenken und den Entscheidungen auf den großen christlichen Konzilien ausgeschlossen. Statt dem hebräisch-biblischen Denken nahm man lieber die griechische Philosophie zu Hilfe und vielleicht auch die Vorbilder heidnischer Göttertriaden. Das war damals konsensfähiger. Schließlich ging es ja auch um einen einheitlichen Glauben, der das Römische Reich zusammenhalten sollte. Und das Christentum als Staatsreligion schien dafür geeignet. Da wurde also auch noch Politik betrieben. Und ich las, hinter den Bischöfen auf dem entscheidenden Konzil standen bewaffnete Soldaten mit gezückten Speeren und sorgten durch diesen Nachdruck mit dafür, dass die Entscheidung des neuen Dogmas auch wirklich einheitlich und in einem Geist erfolgt ist. Seitdem wurde angeordnet, dass in allen Kirchen zu singen ist, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nein, das war nicht im Anfang oder von Anfang an so. Und ursprünglich hieß es biblisch richtig, Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Klar ist, dass wir eine Beziehung zu Gott dem Vater und zu Jesus Christus, zu Gottes Sohn und zum Heiligen Geist brauchen. Gott kam durch Jesus auf diese Erde in das Land Israel und ist heute im Heiligen Geist unter uns. Oder wir haben durch Jesus im Heiligen Geist Zugang zu Gott. Vielleicht könnte man heute auch sagen, Jesus ist der Draht zu Gott und der Heilige Geist ist der Strom, der die Kommunikation ermöglicht. Aber kann und darf man so von Gott reden? So technisch oder auch so formelhaft? Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Das größte Geheimnis, das wir kennen können. Im Judentum ist übrigens Dogmatik verboten, die der Christen liebstes Kind geworden ist. Juden wissen noch, Gott und sein Wort kann man nicht systematisieren und in eine Formel pressen. Da gibt es so viele Seiten und Facetten, die man sehen und diskutieren kann und die sich teilweise für unser Denken auch widersprechen. Das ist alles viel zu groß für uns, als dass unser Gehirn das mit allen Aspekten zusammenbekommen und erfassen könnte und vielleicht noch in Schubladen sortieren. Es gibt keine Gottesformel, die alles erklärt. Das wäre christliche Magie statt biblische Theologie. Und Bibelleser wissen, die Bezeichnung dreieiniger Gott ist in der Bibel nicht zu finden. Ebenso wenig wie die Formel im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der eine und einzige Gott, er bleibt für uns das große Rätsel. Wie kann man sich ihm angemessen nähern? Wie kann man seine Wege verstehen? Das geht sicher nicht ohne Fragen und Ringen und Kämpfe und auch Leiden manchmal. Wie hat eigentlich Paulus das gemacht, dieser große Intellektuelle, der von Kind auf an den Gott der Bibel glaubte, der sein Wort studiert hat, der dann diese umwerfende Begegnung mit Jesus hatte und anschließend mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde? An die Christen in Rom schreibt er, was ihm wichtig geworden ist und was er erkannt hat. Und er lässt sie auch in sein Herz schauen, wie er leidet und große Trauer empfindet und ununterbrochen Herzschmerzen hat, wenn er an sein Volk Israel denkt, das Jesus nicht als Messias erkannt und anerkannt hat zum großen Teil. Und er fragt, wie kann das sein? Wie ist hier Gottes Weg? Wo führt das hin? Und wie ist das mit den Nichtjuden? Wie wird das alles ausgehen? Er hat Antworten bekommen von Gott und gibt sie weiter in Römer 9 bis 11. Und dann fasst er zusammen, was heute als Predigttext vorgesehen ist. Und wir machen es hier vorn mit sichtbar, dass wir es mit lesen können. Manche haben es vielleicht auch auf den Plätzen, so einen Zettel, der von Zurtal auch übrig ist, oder man kann es im Anschluss heute noch mit nach Hause nehmen. O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Diese vier Verse sind sehr kunstvoll strukturiert und aufgebaut. Ich habe das versucht, ein bisschen sichtbar zu machen. Was farblich zusammengehört, gehört auch inhaltlich zusammen, und zwar über Kreuz. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Das hat mit der Erkenntnis Gottes zu tun. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Es gehört zur Weisheit. Wer könnte ihm etwas geben? Das hat was mit seinem Reichtum zu tun. Also ein kunstvoll aufgebauter Lobpreis und zugleich Ausdruck der höchsten Gotteserkenntnis. Ich kann mich Gott nur in Staunen und Anbetung nähern Und nur im Staunen und in der Anbetung kann ich ihn erkennen. Und erschließen sich mir seine Geheimnisse. Und wenn ich etwas von ihm erkenne, dann wird mich das wieder in das Staunen und in die Anbetung führen. Gott, das große Rätsel, wie kann ich mich ihm nähern und ihn erkennen? Alle wahre Gotteserkenntnis kommt aus der Beziehung zu Gott und verstärkt sie, kommt aus der Anbetung Gottes und verstärkt sie. Wir sind von ihm geschaffen und durch ihn und zu ihm, nicht nur wir, eigentlich alles, das All steht da im Urtext, aber bleiben wir mal bei uns. Von ihm, durch ihn, zu ihm, das sind alles Ausdrücke der Beziehung. Ich bin aus Gott, von Gott, komme von ihm. Gott wollte, dass ich da bin. Ihm verdanke ich mich. Ich bin ein Ergebnis seiner guten Gedanken, seines guten Willens. Er ist die Quelle, aus der ich geflossen bin. Er ist die Ursache von allem. Und ich bin durch Gott. Er ist das Mittel, durch das ich geworden bin. In 1. Korinther 8 und Kolosser 1 schreibt Paulus, durch den Herrn Jesus Christus sind alle Dinge und wir durch ihn. Es ist alles durch ihn geschaffen. Ähnlich steht es in Johannes 1. Gott hat sich seines Sohnes bedient, um alles zu schaffen und auch zu erlösen, so könnte man vom Neuen Testament her sagen. Und Gott ist auch das Ziel. Zu ihm sind alle Dinge. Auch wir, wenn wir nicht aus unserer Bestimmung und Gottesbeziehung herausgefallen sind. Vielleicht könnte man den Heiligen Geist auch mit einer Art Kraftfeld oder Magnetfeld vergleichen, das uns ganz auf Gott, auf dieses Ziel ausrichtet. Ist nicht alles, aber ein Aspekt des Heiligen Geistes. Gott, mein Ursprung, Gott, mein Ziel, Gott ist der, durch den ich bin. Da kann man nur staunen und danken und anbeten. Und von dort her wird alles immer klarer und erschließt sich alles immer mehr. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und so wie wir mit ihm Gemeinschaft haben, erkennen wir ihn mehr und mehr. Also wenn ein Mann anfängt, technische Angaben über seine Frau zu sammeln, und ihr Verhalten psychologisch zu analysieren und aufzuschreiben und vergleichende Studien zwischen seiner Ehefrau und seiner Schwiegermutter anzustellen, dann ist das vermutlich nicht Zeichen seiner großen Liebe und Nähe zu seiner Frau, sondern eher Zeichen einer großen Krise. Und wenn ein Mensch anfängt, sich unheimlich viele Gedanken über Gott zu machen und Gott und sein Verhalten in philosophische und psychologische Kategorien einzusortieren und dann sich mit anderen auch noch über die so gewonnenen Erkenntnisse streitet, dann ist das wohl eher ein Zeichen dafür, dass sich dieser Mensch bereits beträchtlich von Gott entfernt hat und entfremdet, als dass er ihm besonders nahe wäre und ihn besonders lieb hätte. Ich kann Gott nicht wie eine chemische Substanz analysieren oder wie ein philosophisches Gedankengebäude durch irgendwelche Gehirnkrämpfe auskundschaften. Wer es kompliziert macht, der ist Gott deswegen gerade nicht näher. Am nächsten ist ihm wohl immer noch der schlichte Glaube und das kindliche Vertrauen. Jesus hat uns erlöst, dass wir so mit Gott leben können. Und durch den Heiligen Geist können wir eine ganz lebendige Beziehung zu ihm haben, wie Kinder zu ihrem Vater, die dort Abba, Papa zu ihm sagen, ganz kindlich, ganz einfach. Und dann, gerade dann, wird Gott mir immer größer und wichtiger und werde ich immer kleiner ihm gegenüber und weiß mich trotzdem geliebt und angenommen und ganz geborgen bei ihm. Und dann werde ich ihn immer tiefer anbeten und in der Anbetung immer tiefer erkennen. Und so kommt Größe und Würde in mein Leben. so kommt die Kraft und Weisheit Gottes in mein Leben. Ich werde Segen empfangen. Und das führt zu noch mehr Anbetung. Und so darf das immer weitergehen. Alle wahre Gotteserkenntnis und auch Theologie kommt aus der Beziehung zu Gott und verstärkt sie, kommt aus der Anbetung und führt zur Anbetung. Du kannst Gott nie begreifen, aber sehr wohl von ihm ergriffen werden. Gott ist zu groß für dein Denken, aber er kann und will dein Herz erfüllen. Seine Entscheidungen wirst du nicht immer verstehen können, aber du darfst wissen, dass er sich für dich entschieden hat. Deine Überlegungen werden mit seinen Wegen nicht Schritt halten, aber er will dich führen. Seinen Sinn und Verstand kannst du nicht erkennen, aber er gibt dir Sinn und gibt deinem Denken Größe, führt dein Denken zur Größe. Nein, es werden sich nicht alle Widersprüche lösen, aber er wird in dein Leben hineinsprechen. Du kannst und brauchst ihm kein Ratgeber sein, auch nicht, wenn du betest. Aber sein Geist will dir Rat, Erkenntnis, Weisheit und Führung geben, besser als ein Mensch es je könnte. Du kannst Gott nichts geben, hast ihm nie etwas gegeben, was er dir zurückerstatten müsste. Von daher hast du keine Ansprüche gegenüber ihm, die du geltend machen könntest. Gott, jetzt musst du aber, er muss gar nichts. Aber Jesus gab sein Leben für dich und mit Jesus schenkt Gott dir alles, alles. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, schreibt Paulus. Gott gab dir dein Leben. Er erhält es, auf ihn soll es ausgerichtet sein, in Gott kommt es zum Ziel. Da kannst du bei ihm nur empfangender sein. Und wenn du dich so in Staunen und Anbetung Gott, dem größten Rätsel und Geheimnis, näherst und zu ihm in Beziehung stehst, dann werden die Rätsel deines Lebens immer mehr gelöst. Und ihm, dem einen Gott, gebührt alle Ehre dafür, durch Jesus, den Messias, den Christus und im Heiligen Geist. Amen.